Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Heute mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Neu ist das Vokabular nicht, das die politischen Debatten seit ein paar Wochen prägt. Aber es war aus dem aktiven Wortschatz der meisten Politiker ein bisschen verschwunden. Jetzt ist täglich von Abgrenzen, Kontrollieren, Zurückweisen, Abschieben zu hören und zu lesen. Wir deklinieren diese Worte gleich durch in unseren Kommentaren. Wie viele Menschen können überhaupt abgeschoben werden? Was bedeutet es für die Europäische Union, wenn die Bundespolizei an der deutschen Grenze kontrolliert und zurückweist? Was verbindet uns und wie grenzen wir uns ab? Und dann beschäftigt uns der Wohlstand, der wesentlich am wirtschaftlichen Fortschritt hängt. Viele sehen beides bedroht in Deutschland und Europa. Wie kann man die Lage verbessern? Vorschläge hat der frühere EZB-Chef Mario Draghi vorgelegt. Braucht Europa eine andere Wirtschaftsstrategie? Dazu gleich auch ein Kommentar. Und ebenso zur Diskussion um den Einsatz weitreichender westlicher Waffen durch die Ukraine. Unsere Themen der Woche. Von Montag an soll es an allen deutschen Grenzen wieder Kontrollen geben. So hat es Innenministerin Nancy Faeser angeordnet. Konkrete Maßnahmen und erste Ergebnisse einer wochenlangen Debatte um irreguläre Migration seit dem tödlichen Messerangriff von Solingen. Würden allerdings verschiedene Themen miteinander vermischt, meint unser Kommentator Dirk-Oliver Heckmann. Und einige Aussagen halten der Wirklichkeit nicht stand.
Wer einmal Abstand nimmt vom tagesaktuellen Klein-Klein der Debatte um Flucht und Migration, dem kann der Atem stocken dieser Tage. Da werden Themen miteinander vermischt, Fakten geleugnet und die Humanität in einem Tempo über Bord geworfen, dass es einem schwindeln könnte. Es fängt schon bei den Daten an. Die Zahlen steigen, heißt es immer wieder. Doch das stimmt nicht. In diesem Jahr sind bisher rund ein Viertel weniger Asylanträge gestellt worden als im Vorjahr. Aber wen stören schon Fakten? Dann ist immer wieder die Rede von 240.000 abgelehnten Asylbewerbern. Doch rund 80% davon haben eine Duldung und das aus gutem Grund. Sie sind zum Beispiel krank oder haben minderjährige Kinder mit einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung. Unmittelbar ausreisepflichtig waren Ende Juni rund 44.000. Aber mit dieser Zahl lässt sich natürlich nicht so gut Stimmung machen. Richtig ist, die Migrationspolitik zählte zu den drei wahlentscheidenden Themen in Sachsen und Thüringen. Aber hängt das damit zusammen, dass die Menschen das Problem Migration als ihr größtes ansehen? Oder ist es Folge davon, dass die AfD das Thema seit Jahren lautstark intoniert und ihr immer mehr Parteien folgen? Wichtigstes Thema für Sachsen und Thüringen bei ihrer Wahlentscheidung war übrigens die soziale Sicherheit, auch ein Befund, der zu oft unter den Tisch fällt. Es kann so nicht weitergehen. Diesen Satz hören wir trotzdem immer wieder. Dabei wird ignoriert, dass es in den letzten Monaten so viele Verschärfungen in der Migrationspolitik gegeben hat, wie vielleicht noch nie. Abschiebehaft verlängert, Polizeibefugnisse bei der Suche nach Abzuschiebenden in Flüchtlingsunterkünften erweitert, eine Reform des dysfunktionalen Dublin-Systems auf EU-Ebene nach 8 Jahren zähen Ringens endlich gelungen, inklusive der umstrittenen Asylzentren an den EU-Außengrenzen auch für Familien mit Kindern. Grenzkontrollen, Bezahlkarte, Abschiebungen von Kriminellen nach Afghanistan und. Den Populisten und Rechtsextremen wird es ohnehin nie reichen. Aus Angst vor dem Tod können die Parteien der demokratischen Mitte unsere Gesellschaft natürlich so umbauen, dass diese kaum wieder zu erkennen sein wird, wie etwa in Dänemark. Ob man auf diese Weise Fachkräfte aus dem Ausland gewinnt, das darf allerdings bezweifelt werden. Es stimmt, viel zu vorschnell heißt es, das können wir nicht machen, das verstößt gegen EU-Recht oder die Verfassung. Die Abschiebung verurteilter Straftäter nach Afghanistan, die Kürzung von Leistungen für sogenannte Dublin-Flüchtlinge, nur 2 Beispiele für das, was dann doch geht. Doch das wirkliche Problem ist, dass seit Solingen und nicht erst seitdem 2 Themen immer wilder miteinander vermischt werden, nämlich Migration und Terror. Und das nicht mehr nur durch AfD und BSW. Es geschieht eine schreckliche Tat in Solingen und ganz Deutschland diskutiert nicht über den Kampf gegen den Islamismus, sondern darüber, ob die Grenzen nicht geschlossen und das Grundgesetz nicht geändert werden müsse. Ja, bei dem mutmaßlichen Täter von Solingen handelt es sich um einen Islamisten, der längst hätte abgeschoben werden müssen. Und ja, der Mann ist ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan. Ein Grund, alle Afghanen und Syrer, die hier im Land leben, unter Generalverdacht zu stellen? Genau das betreibt die Union unter Friedrich Merz, wenn sie einen faktischen Aufnahmestopp für Afghanen und Syrer fordert. Menschen, die keinen Schutz brauchen, sollten dauerhaft in Deutschland nicht bleiben können. Das ist wichtig. Die Mehrheit der Deutschen ist aber immer noch der Meinung, Deutschland soll ein Land bleiben, in dem politisch Verfolgte Asyl genießen sollen und das Flüchtlingen aus Krieg und Verfolgung zumindest temporär humanitären Schutz bietet. Das laut auszusprechen, auch das gehört dazu, wenn man nicht geschichtsvergessen sein möchte.
Der Kommentar von Dirk-Oliver Heckmann. Die Migrationsdebatte wird inzwischen längst in allen Parteien geführt. Das macht sich nicht nur fest an den Wahlkämpfen, den zurückliegenden in Sachsen und Thüringen und dem noch laufenden in Brandenburg. Es war in dieser Woche auch im Bundestag zu hören, in den Debatten zum Haushalt und zum sogenannten Sicherheitspaket der Ampelregierung. Die Betonungen und Schwerpunktsetzung, die waren je nach Partei erwartungsgemäß recht unterschiedlich. Die Migrationsdebatte rast aber durch die Hauptstadtpolitik, so unser folgender Kommentator Georg Löwisch, der Leiter des politischen Feuilletons bei der Zeit und bei Zeit Online. Und insbesondere bei CDU/CSU, findet Georg Löwisch, habe sich einiges verschoben. Auch, aber nicht nur beim Thema Migration.
Dieser September wirkt wie der düstere zweite Teil eines Films namens Angela Merkels Flüchtlingsherbst. 2015 nur umgekehrt. Wir schaffen das, sagte damals die Kanzlerin. Etwas abschaffen wollen ihre Nachfolger, nämlich die offenen Grenzen innerhalb Europas. Die Debatte prägen die exakt gegenteiligen Wörter. Statt offen lassen, dicht machen. Statt willkommen heißen, zurückweisen. Es sind atemlose Tage im politischen Berlin. Montag, die Bundesinnenministerin ordnet Kontrollen an allen deutschen Grenzen an. CDU und CSU reicht das nicht. Sie verlangen an der Grenze praktisch alle Flüchtlinge zurückzuweisen. Sogar die Innenministerin gebraucht plötzlich das Wort Zurückweisung. Am Tag darauf relativiert sie. Ein Gipfel mit CDU/CSU platzt. Aber für einen Moment steht im Raum, dass Deutschland auf das Regelwerk der EU zu Flüchtlingen pfeift. Zurückweisungen sind bisher rechtlich nur möglich, wenn schon ein Einreiseverbot besteht oder die Person gar kein Asylgesuch vorbringt. Aufs Recht pfeifen könnte Deutschland in einer Notlage, aber die wird kaum zu beweisen sein. Nun will die Ampelregierung die Verfahren bloß schneller machen und eventuell Flüchtlinge festsetzen, bis geklärt ist, welcher EU-Staat für sie zuständig ist. CDU und CSU fordern weiterhin mehr. Die Debatte rast mit einem Affenzahn durch die Hauptstadt. Den Plan, Flüchtlinge an der Grenze erst einmal festzusetzen, hat einst der damalige CSU-Chef Horst Seehofer nicht durchgekriegt. Auf einmal plant dies die Ampel. Bestimmt sind 2015 Fehler gemacht worden, aber nun steht plötzlich der Vertrag von Schengen zur Disposition, dem Deutschland seine offenen Grenzen verdankt. Warum? Die Ampel und die Unionsparteien sind verschreckt von den Wahlerfolgen der AfD und der Wagenknecht-Partei. Alle, die die Populisten gewählt haben, können sich freuen. Aber die Debatte hat nicht nur eine hohe Dynamik, sondern auch eine tiefere Ebene. Deutschland erlebt einen Moment des Nationalegoismus. Der Herbst 2024, er kann das Land verändern. 2015 war das Jahr der überschwänglichen Willkommenskultur. Die, die Schutz suchen, sollten sich in Deutschland sicher fühlen. Heute wollen sich die Deutschen sicher fühlen. Ob die Ängste berechtigt sind oder nicht, die Interessen der deutschen Bevölkerung stehen im Vordergrund. Dazu passt ein zweites Thema in dieser Woche. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sarah Wagenknecht hatten einen Termin. Die beiden als Regierungspartner, 2015 unvorstellbar. Doch sie treffen sich bei einem Thema, keine Waffenlieferung an die Ukraine. Lieber gutstellen mit Putin, gegen die Solidarität mit der Ukraine. Und gegen das Bündnis mit anderen EU-Ländern, das die Freiheit gegen Russlands Aggression verteidigen soll. Egoismus statt Solidarität. Die überreizte, verschreckte Republik und allen voran die CDU rennt an Grundsatz- und Wertefragen einfach vorbei. Doch sie müssen gefragt werden. Glaubt Deutschland noch an den Westen? An ein Europa ohne Binnengrenzen? An das Bündnis mit Amerika? Oder will sich die Bundesrepublik wirklich wieder mit Putin arrangieren? Westbindung oder Dealen im Eigeninteresse? EU oder Egoismus? Die Bundesregierung darf sich nicht treiben lassen und die CDU darf nicht zum Treiber werden. Nicht weg von der europäischen Idee, nicht raus aus der Westbindung. Deutschland muss die Nerven behalten, an sich denken, aber mit anderen handeln, gemeinsam.
Der Kommentar von Georg Löwisch von der Zeit. Die Summen sind gewaltig. 800 Milliarden Euro. Das sind umgerechnet 8 Sondervermögen für die Bundeswehr. Aber pro Jahr, So viel Geld sollte Europa seine wirtschaftliche Zukunft schon wert sein. Jedenfalls wird in einem Bericht gefordert, dass 800 Milliarden in Zukunftstechnologien und Infrastruktur unter anderem gesteckt werden. Ansonsten könne die EU womöglich schon bald nicht mehr mithalten mit den wirtschaftlichen Weltmächten von heute und morgen. USA, China, Indien. Verfasst wurde der Bericht unter der Leitung von Mario Draghi, dem früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank, im Auftrag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Doch es gehört noch mehr zum wirtschaftlichen Fortschritt dazu, weniger Bürokratie zum Beispiel oder auch der Abschied von alten Technologien. So sieht es Carsten Folkeri, Brüssel-Korrespondent für das Handelsblatt.
Der wichtigste Denkanstoß der Woche kam von Mario Draghi. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank wurde in der Eurokrise berühmt mit der Aussage »Whatever it takes«, die Notenbank würde alles tun, um den Euro zu stabilisieren. Nun ist aus Draghis Sicht wieder so ein Moment gekommen. Als EU-Sonderbeauftragter für Wettbewerbsfähigkeit hat er Empfehlungen vorgelegt, wie Europa wieder produktiver und innovativer werden kann. Es ist ein Weckruf für die Politik, auch die deutsche. Draghi stellt fest, dass die Welt sich rasant verändert hat, während Europa stillgestanden ist. Das zeigt ein Vergleich mit der Wirtschaft in den USA. Die 5 wertvollsten amerikanischen Firmen entstanden in den vergangenen 50 Jahren. Die führenden europäischen Konzerne hingegen sind alle deutlich älter. Der Grund? Europa hat die Digitalisierung verschlafen. Auch China holt auf und droht Europa bei manchen Innovationen zu überholen, zum Beispiel bei den E-Autos. Um Europa zurück an die Spitze zu bringen, hält Draghi einen radikalen Wandel für nötig. Das bedeutet zum einen massive Investitionen in eine moderne Industriepolitik und die Infrastruktur. Dass unsere Infrastruktur überholt werden muss, war schon klar, bevor die Brücke in Dresden eingestürzt ist. Für die Wirtschaft entscheidend ist der Ausbau der erneuerbaren Energien und der europäischen Energienetze, damit der günstige Strom bei den Haushalten und Unternehmen auch ankommt. Investitionen allein reichen aber nicht aus. Europa muss auch seine Haltung zur Regulierung überdenken, sagt Draghi. Auch hier hilft ein Vergleich mit den USA. Dort wurden in den vergangenen 5 Jahren 5.000 neue Gesetze erlassen. In der EU waren es 13.000. Diese Bürokratielast ist ein echter Standortnachteil. Formulare auszufüllen ist nicht nur lästig, sondern unproduktiv. Unternehmen brauchen Freiheit, um zu experimentieren. Und je enger der Rahmen ist, der von außen gesetzt wird, desto beschränkter werden die Lösungen ausfallen. Draghis Bericht kommt zum richtigen Zeitpunkt. In Brüssel nimmt eine neue Kommission ihre Arbeit auf. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat versprochen, die Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum ihres Handels zu stellen. Man kann also hoffen, dass der Draghi-Bericht nicht einfach in der Schublade verschwindet. Denn es ist ja so, die europäische Politik muss noch stärker als bisher auf Zukunftstechnologien ausgerichtet werden. Dazu gehört auch, dass man sich von veralteten Geschäftsmodellen verabschiedet. Das gilt auch für die deutsche Automobilindustrie. Die aktuelle Krise bei VW ist ein weiteres Anzeichen, dass europäische Firmen zu langsam auf den globalen Wandel reagiert haben. Zu lange haben sich die deutschen Hersteller auf einer Technologie aus dem 19. Jahrhundert ausgeruht. Nun werden sie dafür bestraft. Dass die Autolobby in Brüssel gerade verzweifelt versucht, das bereits beschlossene Verbrenner aus im Jahr 2035 noch abzuwenden, wird daran auch nichts ändern. Produktiver wäre es wahrscheinlich, die politische Energie in andere Fragen zu stecken, wie zum Beispiel den Ausbau der Ladeinfrastruktur.
Der Kommentar von Carsten Folkeri vom Handelsblatt. Die Themen der Woche im Deutschlandfunk. Und da blicken wir noch auf ein Treffen im Weißen Haus, das ohne das Ergebnis, das die Ukraine erhofft hatte, zu Ende gegangen ist. US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Keir Starmer haben eine Entscheidung über den Einsatz weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland vertagt. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor gedroht, eine Zustimmung des Westens würde Krieg gegen Russland bedeuten. Mit der Diskussion um den Einsatz weitreichender westlicher Waffen durch die Ukraine befasst sich Gesine Dornblüt, unsere Osteuropa-Expertin und frühere Moskau-Korrespondentin. Sie plädiert in ihrem Kommentar dafür, die drohenden Äußerungen des russischen Präsidenten nicht zum Maßstab für alle Entscheidungen zu machen.
Wenn die USA und Großbritannien der Ukraine erlauben, mit den von ihnen gelieferten weitreichenden Raketen militärische Ziele auch auf russischem Staatsgebiet anzugreifen, dann ist daran nur eines kritikwürdig. Diese Erlaubnis hätte schon viel früher kommen müssen und nicht nur für die britischen Storm Shadow, wonach es jetzt aussieht, sondern auch für die ATACMS aus den USA. Die Reichweiten dieser Raketen sind auf wenige hundert Kilometer beschränkt. Die Ukraine könnte mit ihnen allenfalls Ziele im Süden und Westen Russlands erreichen, zum Beispiel Militärflughäfen. Um mehr geht es nicht. Allein die Ankündigung dürfte Russland dazu zwingen, ihre Bomber weiter ins Hinterland zu verlegen. Den Kriegsverlauf wird das zwar nicht grundsätzlich ändern, aber es wird die russische Luftwaffe einschränken. Und je länger die russischen Raketen Richtung Ukraine brauchen, desto größer sind die Warnzeiten, um Menschen in Sicherheit und die Abwehr in Stellung zu bringen. Nicht umsonst bittet der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, die westlichen Unterstützer seit Monaten immer nachdrücklicher darum, die Auflagen zu lockern. Sollten US-Präsident Joe Biden und der britische Premier Keir Starmer nun endlich seiner Bitte nachgeben, retten sie damit Menschenleben. Wladimir Putin erklärte vor wenigen Tagen, eine solche Entscheidung würde bedeuten, dass sich die NATO-Staaten direkt am Krieg in der Ukraine beteiligen, dass sie direkt mit Russland kämpfen. Das sei eine grundlegende Veränderung und Russland werde gezwungen sein, darauf mit entsprechenden Entscheidungen zu reagieren. Das ist ein Bluff. Die Behauptung, dass in Wirklichkeit die NATO gegen Russland kämpfe, nicht etwa Russland gegen die Ukraine, gehört seit langem zum Standardrepertoire der russischen Führungsfiguren. Auch Putin selbst hat das schon früher gesagt und den NATO-Staaten mit Raketenangriffen auf ihr Gebiet gedroht. Es blieb bei der Drohung. Jenen, die sich von Putins Drohgebärden trotzdem einschüchtern lassen, sei gesagt, Putin hat auch schon erklärt, niemand habe Interesse an einem dritten Weltkrieg. Putins Argumentation ist noch in einem anderen Punkt unlogisch. Aus russischer Sicht sind die besetzten Gebiete bereits russisches Staatsgebiet. Dort greift die Ukraine längst mit westlichen Waffen an. Mit seinen Drohungen macht sich Russland einmal mehr größer, als es ist. Davon lebt das Regime von Wladimir Putin. Es macht Angst im Inland und im Ausland. Angst ist die Stütze von Putins Macht. Um sie zu erhalten, bricht er Völkerrecht und setzt Raketen, darunter auch aus dem Ausland gelieferte, nicht nur gegen militärische, sondern gegen zivile Ziele ein. Erst kürzlich wurde in Lviv, ganz im Westen der Ukraine, fast eine ganze Familie ausgelöscht, Mutter und drei Töchter, nur der Vater überlebte. Die Ukraine dagegen zeichnet aus, dass sie, soweit wir das überprüfen können, sich in diesem Abwehrkrieg ganz überwiegend an das Völkerrecht hält. Sie muss alle Mittel bekommen, sich zu verteidigen. Am besten schon gestern.
Der Kommentar von Gesine Dornblüt. Und das waren unsere Themen der Woche an diesem Samstagmittag hier im Deutschlandfunk. Mit Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Tag.